Warum kommen wir überhaupt auf die Idee, das so zu machen? Eine Stadt ohne Bäume ist für mich keine Option. Wenn das für andere Leute die Option ist, dann müssen sie vielleicht auch anders wohnen. Aber für mich ist es eben nicht die Option. Und das ist, glaube ich, was man da vielleicht noch mal so als Endpunkt, also pflanzt mehr, pflanzt auch an den falschen Stellen, pflanzt auch für kürzere Zeiten. Das ist für mich wichtig.
Man kann nichts falsch machen, indem dass man einen Baum pflanzt, weil ein Baum spendet Schatten und das Baum, wir haben 300 Hitzetote in der Schweiz. Und es sind auch soziale Orte. Weil, wenn wir jetzt einfach überall nur sozusagen kühle Orte schaffen, wo Leute hergehen können, aber sie nachher vereinsamen und wenn sie aber unter einem Baum sitzen können, oder? Ein Baum, wie du sagst, wir müssen Bäume pflanzen.
Hallo, das ist Claudia Anglin und das ist der Podcast Natur und die Stadt.
Naturbasierte Lösungen sind ein Mittel, um eine Stadt in Zeiten des Klimawandels erträglicher zu machen. Das sind zum Beispiel Strassenbäume, die einen Schatten werfen, wo man darunter laufen kann, wenn es heiss ist. Es sind zum Beispiel Parks, die sich abkühlen in der Nacht und dann noch die Kühle ins Quartier rausgeben. Oder es sind Dachbegrünungen und Fassadenbegrünungen, die dafür sorgen, dass das ganze Haus und manchmal die Strasse sogar noch ein bisschen kühler ist. Diese naturbasierten Lösungen sind also wirklich fast schon ein Wunderheilmittel oder eine Retterin in der Not. Aber ich frage mich manchmal, ob nicht auch das ein bisschen zu viel des Guten ist, wenn man einen Baum nur noch als eine Klimaanlage betrachtet.
Zum heutigen Gespräch kommen der Marc Krieger, ein Landschaftsarchitekt, der im Studiengang Landschaftsarchitektur an der Ostschweizer Fachhochschule unterrichtet. Und Sarah Ellenberger-Wanner, eine Architektin und ein Teammitglied der Basler Initiative «Mein Baum, dein Baum». Was das genau ist, hören wir jetzt gerade ein bisschen genauer. Bei diesem Duo hat es sich natürlich ergeben, dass der Marc als Landschaftsarchitekt ein bisschen andere Perspektiven auf Baumpflanzungen in der Stadt hat als Zara, die Architektin. Inhaltlich haben wir uns im Gespräch vor allem auf die Wichtigkeit der Bäumwelle konzentrieren. Die beliebteste Lösung, kann man sagen, gegen die Hitzewellen in der Stadt.
Ich wollte zuerst mal ein bisschen einführende Gedanken formulieren und ein bisschen vielleicht auch eine provokative Frage dazu. Im Moment sind Bäume oder überhaupt, man kann sagen, sogenannte naturbasierte Lösungen, so wie es alle Heilmittel gegen die Hitzewellen, die wir haben in der Stadt oder gegen den Starkregen in der Stadt. Und es gibt ganz viele Städte im Ausland, die massiv Bäume pflanzen. In der Schweiz ist das nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem auch da sind Bäume wichtiger geworden, als sie für immer gesehen sind. Verlangt man nicht einfach ein bisschen zu viel von den Bäumen, sollen die jetzt auch noch die Retter in der Not sein? Was meinst du, Marc?
Ja, ein bisschen weit sind sie schon die das auch könnten, wenn man ihnen genug Raum gibt. Und deswegen ist vielleicht unter den Bedingungen, die man ihnen zur Verfügung stellt, das ein bisschen schwierig, sie das einzufordern. Und wir legen uns ganz, ganz viele Regeln auf als Gesellschaft in einer Stadt, wie eben Bäume in die Stadt kommen und was sie dann alles können sollen. Ohne Wurzel wachsen zum Beispiel, weil das braucht ja Platz im Boden. Und solche Sachen machen es dann vielleicht tatsächlich schwierig, all diese Aufgaben eben den Bäumen zuzuschanzen, sozusagen, dass die das machen müssen.
Wenn wir gerade aber vielleicht bei den ganz faktischen Sachen sind, zuerst mal schnell, was macht denn ein Baum so besonders? Warum ist er so wahnsinnig wichtig, sagen wir mal, die Hitzeminderung zu machen in einer Stadt? Was kann da alles?
Also im Wesentlichen ist die Hitzeminderung dadurch, dass er natürlich beschattet mit seiner Krone und das andere ist die Verdunstungsleistung. Aber auch eben, und das geht eben immer zu stark verloren, weil wir das als Menschen zu selten sehen, sind natürlich diese Verbindung zwischen dem Boden und der Luft, die ja durch die Wurzeln eben sehr, sehr lebendig ausgestaltet ist. Das sind die Sachen, die halt den Baum dafür ganz gut ausstatten mit Möglichkeiten für unser Klima. Und andererseits ist es auch die schiere Größe. Was den Baum noch ausmacht, ist natürlich, dass viele Bäume ja im Winter ihr Laub verlieren. Das ist ja großartig. Immer wenn wir das Licht brauchen, sind die Blätter vom Baum nicht da. Und andersrum sind sie eben dann da. Es ist also wirklich, eigentlich passt das super gut in die Möglichkeiten, die wir brauchen in der Stadt, um eben mit der Hitze umzugehen.
Wie ist das bei dir, Sarah? Hast du das Gefühl, du schaffst in dieser Initiative, also Bürger und Bürgerinnen, die einen Garten haben, kommen zu dir und können sich von eurer Organisation beraten lassen. Hast du das Gefühl, dass der Baum gehypt wird, so aus der Perspektive von den Leuten, die zu dir kommen?
Ich denke, ein Baum hat einfach schon immer einen wahnsinnig grossen Schwellenwert gehabt. Also seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, oder? Und schlussendlich ist einem Baum einen Platz zu geben in einer Stadt eigentlich etwas ganz Natürliches. Es kommt einfach darauf an, dass man den richtigen Baum am richtigen Ort dann pflanzt. Und das ist, genau. Und wie du natürlich sagst, Leute kommen zu uns, weil sie Beratung von unseren beiden Landschaftsarchitektinnen, also der Emma und der Amanda, in Anspruch nehmen und eigentlich dann so zu einem Baum kommen, der in der Stadt oder an diesem Ort eigentlich geeignet ist. Genau.
Also du hast jetzt den Begriff vom Schwellenwert gebraucht, wenn ich das richtig verstanden habe. Tun dir eigentlich an der Schwelle von privatem Raum und öffentlichem Raum in diesen Vorgärten, das tun dir bespielen. Und das heisst, die Stadtgärtnereien auf der anderen Seite und die Landschaftsarchitekten, die würden eher eigentlich im öffentlichen Raum aktiv werden mit auf Grundlage von Richtplänen oder ich weiss nicht so was genau. Aber man muss mit zwei Räumen unterscheiden. Wenn wir jetzt mal kurz den öffentlichen Raum anschauen, gibt es dort genügend Potenzial und Raum, um noch mehr Bäume zu pflanzen? Wir haben ja Tiefgaragen, wir haben all die Geschichten, wir haben Leitungen in den Böden. Gibt es überhaupt den Raum noch?
Sicherlich. Das ist, es gibt wirklich wahnsinnig viel Platz bei uns in den Städten. Das wird aber natürlich mit den Ausnutzungszahlen von Grundstücken, was jetzt bedeutet, dass man zum Beispiel eine Tiefgarage bis an die Grundstücksgrenze bauen darf, da wird das alles begrenzt. Weil das, was ich gerade schon gesagt hatte, diese Verbindung zwischen dem gewachsenen Boden, dem Grundwasser, durch die Wurzeln mit dem Raum in der Stadt, der dann eben vom Kronendach bespielt wird, das ist halt so wertvoll und diesen Raum müssen wir einfach wie abtreten. Und jetzt gibt es so wahnsinnig viele Leitungen und Zwänge im Boden, die dann eben Baumwachstum einschränken. Und andererseits gibt es auch immer wieder Bäume, die an Ecken wachsen, wo wir sagen würden, die können da nie wachsen. Weil wir Menschen immer meinen, wir würden das wissen, aber wir wissen es oft gar nicht. Und die Menschen haben auch immer noch Kinder, obwohl sie wissen, dass sie krank werden können. Und sie geben sozusagen nochmal einem weiteren Lebewesen eine Chance. Und das können wir wunderbar als Gesellschaft. Wir können auch Bäume an die falsche Stelle setzen. Und manchmal bleiben sie einfach auch dort. Und das, glaube ich, ist das, was wir vielleicht machen müssen.
Also du hast etwas erzählt am Telefon, was ich sehr interessant gefunden habe. Es gibt einen Verein Umverkehr und der hat, glaube ich, eine Potenzialanalyse gemacht. Kannst du das ganz kurz erzählen?
Also vielleicht kriege ich es nicht ganz wieder zusammen, weil das schon ein bisschen her ist, aber die haben verschiedene GIS-Layer, also die Geoinformationssystem-Layer einer Stadt wie Zürich genommen und haben die übereinander gelegt und haben damit herausgefunden, wo man potenziell noch pflanzen könnte in der Stadt, wie zum Beispiel, wo es keine Leitungen gibt, wo es keine Verkehrsflächen gibt, wo es keine Rettungsgassen gibt und so weiter. Und dann haben sie das dann über die ganze Stadt gezogen und haben dann über, soweit ich mich richtig erinnere, um die 20.000 Stellplätze für neue Bäume in der Stadt gefunden. Und das eben dann auch in einem abendfüllenden Programm den Verantwortlichen von der Stadt Zürich, Grünstadt Zürich und dem Tiefbauamt eben dann vorgestellt. Und sie dann gefragt, ja, warum macht ihr das nicht? Und dann haben die ihre Zwänge eben auch wie deutlich gemacht. Und das macht sehr deutlich, dass eben so Städte auch nicht einfach so agieren können, sondern dass sie eben auch sehr stark an Planungsgegebenheiten festhängen. Und um das noch schnell abzuschließen, ist es so, was wir heute bauen, ist vor 10 Jahren mit der Planung begonnen worden oder auch vor 10 Jahren in der Planung fertig geworden. Und dadurch sind natürlich die ganzen Ideen, die wir heute inzwischen oder Erkenntnisse, die wir heute haben, noch nicht in die Planungen eingeflossen. Und deswegen gibt es dort eben Probleme mit der Umsetzung.
Ja, das ist sehr eine interessante Geschichte, oder? Das heißt, es gibt Sachzwang, aber es geht in unserem Fall jetzt in der Schweiz auch noch sehr langsame Bewilligungsverfahren sehr oft. Gewisse Sachen müssen vom Volk abgestimmt werden und so weiter. Da ist der private Raum natürlich ein bisschen flexibler. Und ich habe auch vor kurzem doch eine interessante Zahl gesehen. Ich glaube, jetzt in der Stadt gehört etwa 60-70% oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr eigentlich Privaten. Das ist also genial, wenn man da in Anführungszeichen bespielen kann. In eurem Fall sind das sehr oft Vorgärten, vielleicht manchmal auch Hinterhöfe, das weiß ich nicht genau. Aber bei so einem Vorgarten, reicht das als Platz für einen Baum oder ist das schon ein bisschen eine Überforderung, wenn man in jedem Vorgarten einen Baum anpflanzen will?
Ich glaube, es gibt jetzt wie so zwei Punkte. Einerseits eben das Potenzial, das Vorgärten haben, oder das Potenzial, wo kann man eigentlich, wo gibt's Flächen, die bepflanzbar sind, oder? Und jetzt gerade der Vorgarten wir pflanzen übrigens Bäume nur in Vorgärten, nicht in Hinterhöfen. Wir haben uns wirklich eigentlich auf den öffentlich wirksamen privaten Raum, fokussiert. Weil dort liegt das wahnsinniges Potenzial, manchmal fast ein bisschen vernachlässigt, oder? Vor der Haustür. Und wenn man jetzt schon nur zu Basel, wenn man die Flächen zusammenzählt, sind das 115 Hektar, wo nur die Schnittmenge zwischen der Baulinie und der Strassenlinie, das so definiert sich der Vorgarten. Wenn man das zusammenzählt, ist das eine wahnsinnig grosse Fläche. Und wenn man nachher, die Vorgärten müssen natürlich auch noch viel leisten, oder? Wenn man dann dort Flächen abzieht fürs Velo und für den Zugang und für die Wärmepumpe, die jetzt mittlerweile natürlich auch noch im Vorgarten stehen, etc. Dann bleiben noch etwa 26 Hektar übrigens einfach für Baumpflanzungen, oder? Und wenn man dort so das weißt du natürlich viel besser, wie viel das ein Platz ein Baum braucht, aber wir haben jetzt mal gerechnet mit 25 Quadratmeter pro Baum, dann sind immer noch 9000 Bäume möglich zu pflanzen. Einfach nur in so einer geschenkten Fläche vorne dran.
Du hast vorhin etwas Interessantes gesagt, das hat nochmal mit dem Schwellen, eigentlich Wert zu tun. Es ist ein öffentlicher Raum, also er ist an der Schwelle zum öffentlichen Raum. Was ist denn so speziell an diesem Vorgarten? Warum ist das eine strategische Fläche?
Also Vorgarten ist sicher ein bisschen eine Visitenkarte für ein Haus natürlich, das ist so. Auch der Schwellenraum ist eben so wichtig, weil es so öffentlich wirksam ist. Oder wir vom Einbaum, der Einbaum sehen uns ein bisschen als Multiplikatorinnen, dass es eigentlich, hat man den Raum, wo eben auch, und darum interessiert es mich auch als Architektin, oder, dass der Raum hat so eine wahnsinnige Wichtigkeit in der Wahrnehmung für das öffentliche Interesse eigentlich auch. Oder wir versuchen, indem wir auf den sensibilisieren. Und dann ist plötzlich der Nachbar und die Nachbarin ein paar Häuser weiter unten von der Strasse, hat plötzlich auch ein wird sensibilisiert auf den Vorgarten. Und dort finden nachher wie so Verknüpfungen statt, oder? Einerseits ist die räumliche Verknüpfung, wo plötzlich ein Vorgarten einen räumlichen Stellenwert bekommt. Und dann kommt aber nachher auch die ganze Vernetzung, wo nachher, wenn es zum Grünraum wird, oder? Dann haben wir eigentlich Grünkorridor auf einer ganz kleinen Fläche. Aber es ist einfach darum ist die Wichtigkeit eigentlich auch da. Und darum finde ich die Schnittstelle auch so spannend, jetzt zum Beispiel bei unserem Projekt, zwischen eigentlich dem Landschaftsarchitekturaspekt, respektive, und auch dem räumlichen Aspekt, oder? Weil das gehört einfach zusammen, dass wir das zusammen denken. Man kann das irgendwie.
Also, ich gehe ja viel spazieren, auch in meinem Quartier. Und dann laufe ich immer wieder so an Vorgärten vorbei. Und ab und zu hat es einen Baum drin mit einem blauen Zettel, mit einem blauen Punkt, wo steht «Mein Baum, dein Baum». Also die machen sozusagen ganz geschickt auch ein bisschen Werbung. Und damit ihr den Verstärker-Effekt habt, oder wie du jetzt gerade gesagt hast, dass die Nachbarn nebenan auch auf die Idee könnten, sie könnten einen Baum haben. Also sehr spannend. Und Ich wohne jetzt in einer Gasse, was irgendwie wirklich relativ ruhig ist, auch vom Verkehr her. Das heisst, die Leute essen im Vorgarten zum Teil auch zu Mittag. Das heisst, man kann dann jemanden auch ansprechen, oder? Und unter einem Baum sitzt man vielleicht auch ab und zu noch ganz gern, auch wenn es so ein bisschen halbschattig ist und eben nicht so drückend heiß ist wie ohne Baum. Was mich so froh bringt, eigentlich haben Bäume früher sehr viel stärkere soziale Funktion gehabt in der Stadt. Mittelalterliche Stadt sowieso, aber auch lang nachher. Das hat Linden gegeben, berühmte Linden in einem öffentlichen Raum, sogar mit Bänkli rundherum. Manchmal hat man tanzt unter der Linde. Hast du das Gefühl, man versteht das irgendwie noch, dass eigentlich ein Baum nicht nur ein Baum ist, sondern eben ein Raum ist, wie du vorhin erklärt hast, und eben auch ein sozialer Raum ist. Spürt man das? Hast du das Gefühl, die Leute wissen das noch?
Es gibt immer Leute, die es wissen, und es gibt halt Leute, die es nicht wissen. Und man, es gibt so ein Gerichtsgebäude in Hamburg, und da steht halt innen drin eine Robinie im Hof. Und da denke ich mir, ja, jetzt hat einer gar nicht gedacht. Was hat denn was mit dem Gericht zu tun? Das wäre ja zum Beispiel die Gerichtslinde, die ja das transportiert, dass man unter einer Linde nicht lügen darf, weil einen dann der Blitz trifft. Und dann gibt es noch den Baum der Weisheit, die Platane, weil sie ihre Rinde abstreift wie der Weise seine Vorurteile. Und das ist doch vielleicht auch ein schöner Baum für so einen Innenhof von einem Gerichtsgebäude. Jetzt steht da so eine Robinie. Und das macht dann was mit mir, aber da bin ich halt speziell. Und vielleicht kann man natürlich in so ein Projekt, was wir machen, als Landschaftsarchitekten Bedeutungen auch über dieses Wissen transportieren. Und ob das dann ankommt oder nicht, ja, das ist ein Angebot. Es gibt viele Angebote, die man nicht wahrnehmen muss, wie Schaufenster. Und das, glaube ich, das muss man noch viel machen. Was ich an dieser Vorgartenidee eben auch so toll finde, ist, dass man natürlich mit der Artenauswahl auch einen kulturellen Bezug zu dem Haus dahinter darstellen kann. Und dass man dann schon auch sagen kann, das ist ein Geburtshaus, also hat das was vielleicht mit Fruchtgehölzen zu tun, die eben auch ein Symbol für Fruchtbarkeit sind oder was auch immer. Also man kann so Dinge wie darstellen durch diese Pflanzen. Und das, denke ich, kommt auch immer noch ganz wichtig. Und wenn wir in einer Straße wohnen, die Lindenallee heißt, und irgendjemand hat sich dann entschieden, dass wir nur noch Amberbäume pflanzen, weil die Linden nicht so gut wachsen, dann ist wie dieses Kulturelle, was eben auch im Straßennamen eigentlich zu Hause ist, verloren gegangen. Und selbst die Lindenallee kann aus 10 verschiedenen Linden sein, und dann kommt auch da die Diversität mit hinein.
Jetzt findest du, das ist ein Widerspruch, dass man einen Baum sowohl eigentlich als ein Klimainstrument kann benutzen, aber gleichzeitig sorgsam mit dem umgehen und vielleicht sogar, wie du vorhin gerade erzählt hast, kulturhistorisch noch etwas erzählen durch die Wahl vom Baum. Ist das ein Widerspruch oder geht das miteinander?
Ja, das ist so, wie wenn wir Menschen, also manche von uns Menschen, die machen ja Musik und Sport und sind noch als Lehrer tätig und als Handwerker auch noch. Ist das dann verboten? Also dürfen diese, wenn bei Menschen ist es uns so klar, dass die mehrere Sachen gleichzeitig dürfen, und warum dürfen das die Bäume nicht auch? Und warum können wir ihnen nicht als Partner in der Stadt auch den nötigen Raum einräumen, um partnerschaftlich zusammenzuleben? Das ist meine Frage ab und zu, die man halt, weil wir können so viel profitieren, was wir ja schon angesprochen haben. Und deswegen, glaube ich, ist das wichtig, das nicht so aus einem Blickwinkel zu sehen.
Wenn jetzt Leute zu euch kommen und einen Baum wollen, aus was für Motivationen machen sie das? Sagen sie, ich will mehr Schatten oder ich will einfach einen schönen Baum haben?
Ich glaube, gerade aus diesen beiden Punkten natürlich, aber eigentlich auch, weil sie selber, und das ist, glaube ich, ein Kernpunkt von unserer Initiative, oder? Dass man Leute befähigt, sozusagen. Oder man fühlt sich ja oft ohnmächtig. Kann ich jetzt auch noch etwas tun? Und mit einer Baumpflanzung kann man natürlich einen Beitrag leisten und man ergänzt die Bemühungen von der öffentlichen Hand. Weil ja die Vorgärten jetzt gerade in Basel, das ist extrem ein wertvolles Gut, dass die Vorgärten eigentlich auch müssen begrünt sein, also, oder dürfen begrünt sein, sollten begrünt sein. Von dem her kommen eigentlich die Leute aus unterschiedlichen Motivationen zu uns. Eben mit dem, für den Schatten und selber können, können etwas beitragen, sozusagen.
Ich finde das einen interessanten Punkt, oder? Weil es ist eine Stadt, die eine gesetzliche Vorgabe macht, dass die Vorgärten begrünt sind. Das finde ich ist schon einmal eigentlich ein sehr guter klimatischer Gedanke. Ist vielleicht älter als das, ich weiß es nicht. Aber manchmal sind so kleine gesetzliche Stupf gar nicht so eine schlechte Idee, was man in Basel auch gemacht hat. Um jetzt noch ganz kurz über eine andere Form von naturbasierter Lösungsreden ist, man hat sehr früh Dächer angefangen begrünen und hat dort auch gesetzliche Vorgaben kombiniert mit finanziellen Anreizen. Das heisst, das ist dann eine Zeit lang sehr schnell gegangen und man hat viele neue Flächen generiert auf den Dächern. Jetzt habt ihr sozusagen Glück, oder, dass ihr gerade in Basel sind und es die gesetzliche Vorgabe gibt. Habt ihr dann eine Form, auch wie ihr euch mit den Behörden absprecht? Gibt es eine Zusammenarbeit mit den Behörden? Weil es gibt ja dann vielleicht noch andere öffentliche Räume, wo man vielleicht auch noch gerade noch mit Bäumen etwas könnte machen. Gibt es da wie eine Zusammenarbeit?
Das gibt eine Zusammenarbeit, ja. Und man muss natürlich auch noch sagen, dass eigentlich, das ist ja eine gewachsene Struktur, oder? Man hat den Vorgarten. Die Vorgärten sind in unseren Stadtstrukturen auch in anderen Städten absolut vorhanden. Und ich denke, man hat eigentlich, es wird wie gestützt, das, was da ist, dass das jetzt eigentlich mit dem Begrünungsparagraf, was schon seit Ewigkeiten im Baugesetz drin gibt, wird eigentlich etwas, was vorhanden ist, weiter übertragen. Wenn es schnelllebig ist, oder? Das ist auch ein Thema. Es ist bei uns immer alles schnelllebig, oder? Und eigentlich müssen wir mit gesetzlichen Vorgaben haben auch ihre Vorteile, dass sie eben nachher können eigentlich etwas schützen, was da ist.
Also so, dass die Leute eben auch dann den Eindruck oder das zu Recht dann haben, dass das auch dann ein schützenswertes Gut ist. Weil wenn ich jetzt einen Baum pflanze und das nicht vorher richtig abgeklärt habe, dann ist immer auch die Gefahr, dass das wieder verloren geht. Und ist natürlich dann, da habe ich dann keine Lust, mich so richtig um den Baum zu kümmern. Obwohl ich ja glaube, dass wir auch Bäume für sehr kurze Zeiten pflanzen dürfen. Also zum Beispiel Bauerwartungsland oder solche Sachen, da können wir auch, ein Baumstandort ist nicht immer 100 Jahre. Man kann ja sagen zum Beispiel, also in 5 Jahren wird das Haus saniert, dann setze ich doch jetzt noch einen Baum davor. Der kann doch dann da wachsen. Ja, der macht natürlich viel mehr, als wenn ich ihn nicht pflanze.
Es gibt unterdessen auch mobile Bäume. Mhm. Und es gibt, und das muss man ja ganz klar sehen, auch einfach die Quartiere, wo relativ wenig Grünfläche haben und dafür grosse Gebäude. Ich würde es jetzt mal böse sagen, Mietskasernen. Und das sind auch sehr oft auch Quartiere, wo vielleicht weniger begüterte Menschen leben. Und dort ist dann vielleicht die Lösung, dass man halt eben einen mobilen Baum oder halt ganze Kistchen ansetzt, auch eine Option. Ist das für dich etwas möglich? Oder findest du, das ist eigentlich, da macht man Bäume eigentlich kaputt damit?
Also das ist ganz klar eine uralte Technik. Das ist ja, sogar bei den Römern sind schon Töpfe gefunden worden. Wir waren gerade mit Studierenden in Pompeji und da wurden eben auch historisch belegte Töpfe gefunden. Das heißt, Pflanzen wurden schon von Menschen seit sehr langer Zeit transportiert und eben transportabel gehalten. Und dann natürlich die ganze, wir befinden uns ja gerade in der Orangerie, in den Merian-Gärten und in der Orangerie sind ja genau die Pflanzen, die eben das hier nicht geschafft haben bei dem Klima, dann im Winter überwintert worden. Deswegen ist das so eine ganz alte gärtnerische Technik. Und wir finden eben auch sehr, sehr unterschiedliche Pflanzen da drin. Wenn ich jetzt eine Orange in so ein Viertel stellen würde, wie du es beschrieben hast, ist das natürlich wie ganz komisch, weil eigentlich ist das ja eher der Ausdruck von Herrschaft, dass ich mir ein Haus leisten kann, was ich dann heizen kann, um Orangen zu kultivieren. Das wäre natürlich das falsche Symbol. Wenn ich jetzt Pflanzen in SBB-Kisten transportiere, dann hat das diesen Charme nicht mehr. Es ist so viel einfacher, so viel mehr aus der Technik gesehen. Und es ist auch eine kurze Geschichte, weil die Bäume in Töpfen sind eben anders. Der Bonsai muss auch alle paar Jahre ausgegraben werden, spätestens um die Wurzel zu beschneiden. Deswegen ist das immer nur was Kurzfristiges. Deswegen ist es natürlich keine Lösung in dem Sinne, sondern aber es hat eine ganz, ganz tolle Strahlkraft. Das heißt nämlich, dass wenn ich Bäume in Töpfen habe, dann muss ich mich drum kümmern, sonst sterben die sehr schnell, weil ich muss gießen, weil die Bäume haben ja keinen Kontakt zum Wurzelwerk, mit ihrem Wurzelwerk in den Boden. Und dadurch sehen die Leute vor Ort, man kümmert sich um sie. Und deswegen ist das ein gutes Zeichen. Und andererseits gibt es auch sowas, wie nennt man das, Shitstorm, wenn man die Bäume wieder wegnimmt. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dieses mobile Grün eben auch richtig einzusetzen. Und wenn das am Paradeplatz steht in Zürich, wie das letzten Sommer der Fall war, dann hat das natürlich nicht so eine Strahlkraft, als wenn das tatsächlich in solchen Vierteln passiert, in denen eben sehr viele Leute auf engem Raum wohnen. Und wir haben das jetzt an der Hochschule so gemacht, dass wir solche Töpfe auch an einen schlechten Ort gestellt haben, wo alles versiegelt war und man nur rostige und Fassaden und Mülleimer gesehen hat. Und jetzt hat das ganz viel ausgelöst. Leute wollen da unbedingt jetzt Bäume gepflanzt haben. Und das nutzen wir jetzt, um gerade Geld einzusammeln und Leute zu motivieren, um die im Mai also zum Pflanzen. Deswegen glaube ich, ist die Strahlkraft solches mobilen Grüns richtig eingesetzt. Das, was ich daran so schätze, dass die Pflanzen da nicht ewig drin sein können, ist eben der Makel.
Danke. Es gibt Baumpatenschaften, es gibt auch Baumscheibenpatenschaften. Also das heißt, es sind eigentlich wirklich Mini-Flächen, wo Bürger und Bürgerinnen vor ihrer Haustüre dann noch können bespielen. Was ist deine Erfahrung bei eurem Projekt? Hast du das Gefühl, dass die Besitzer und Besitzerinnen oder die Mieter und Mieterinnen auf diese Art und Weise eine tiefere Beziehung zum Baum anfangen aufbauen? Also eben nicht nur als eine Funktion wahrnehmen, sondern wirklich als Nachbar.
Eigentlich möchte ich aber gerne noch etwas sagen zu dem Thema vorher. Und zwar habe ich genau die Quartiere, die du angesprochen hast, die eben wenig Grün haben, da fragt man sich, ich glaube, dort ist eben ein Baum in einem Topf nicht unbedingt die richtige Massnahme, sondern eigentlich muss man sich mal fragen, warum wird denn nicht richtig, also wirklich ein Baum gehört in den Boden. Ausser natürlich eben unter den Aspekten, wie du es vorher geschildert hast, das sehe ich absolut. Aber warum wird dort nicht wirklich ein Baum gepflanzt? Warum wird, und gerade Mietskaserne, wie du das auch genannt hast vorher, ist eben meistens, das gehört nachher grösseren Firmen. Es sind Investoren, die möglichst wenig in ihrem Vorgarten zum Beispiel möchten investieren. Möglichst Unterhaltskosten unterhalten, oder um sie nachher nicht irgendwie auf Mieten abzuwälzen, etc. Und dann ist das eine total bequeme Sache, wenn man nachher irgendwie vielleicht noch ein Töpfchen herstellt mit einem Baum, der nachher nicht gepflegt wird, und dann verkümmert es, und dann hat's, also das, da merke ich, da komme ich gerade ein bisschen in, wie soll ich? Ja, vor allem, weil es eigentlich ja auch darum geht, dass eben der Architekt der Aussenraum auch mitdenken soll, oder? Und dass man nachher das nicht einfach löst mit einem Töpfchen, wo man irgendwo in einem Grossverteiler gekauft hat.
Also, gell, was ich jetzt aus dem rausgehöre, und das ist jetzt ein bisschen eine Architektenschelte. Weil man kann ja sich dann auch fragen, warum machen das Architekten manchmal erst ganz am Schluss, dass sie über die Begrünung nachdenken? Vielleicht vom ganzen Gebäude, nicht nur von den Hinterhöfen, sondern vielleicht auch noch Dach, vielleicht Fassaden. Was gibt's da etwas, was schief läuft?
Ich glaube, das Bewusstsein wird natürlich immer grösser, dass der Aussenraum dazugehört. Und du hast vorher am Anfang vom Gespräch mal gesagt, oder? Projekte werden entwickelt und dann gibt's so wie eine, man baut jetzt manchmal auch Projekte, die vor 10 Jahren entwickelt worden sind, oder? Und das hat natürlich eine gewisse Trägheit, etc., wo dann, wo vielleicht, wenn man jetzt an einen Aussenraum vom Biozentrum denkt, das würde man jetzt nicht mehr so machen, oder? Da ist einfach, genau. Und da sieht man nachher eigentlich die Verzögerung ein bisschen in der Planung. Und ich glaube, wir Architekten, wir scheitern ganz oft an den Vorgaben von der Facility Manager, oder? Die sagen, jo, aber nachher, und das ist dann teurer, und dann kommt der Rasen, und dann kommen die Blätter, und das ist irgendwie, respektive der Rasen, ich will einen Rasen höchstens, weil das ist einfacher zum Unterhalten. Aber wir haben vor kurzem eine Offerte eingeholt, wo wir einen Vergleich gemacht haben, um eben Facility Manager sozusagen zu überzeugen, dass ein Baum besser ist. Wir haben eine Offerte eingeholt für den Unterhalt von einem Rasen und den Unterhalt von einem Baum. Und schlussendlich, über eine gewisse Zeit von 5 bis 10 Jahren, ist natürlich der Baum viel, viel weniger intensiv zu unterhalten, oder? Es ist einfach, es ist total gäbig, um so auszureden.
Man ist eigentlich jetzt wie in einem Lehrprozess, oder? branchenspezifisch, aber dann auch in der Ausbildung, weil dann braucht es ja bei euch jetzt auch solche Ausbildungsmodule, damit ihr selber auch wisst, wie kann ich Biodiversität am Gebäude oder mit dem Gebäude irgendwie unterstützen. Und es gibt vielleicht auch bei den Landschaftsarchitekten auch Entwicklungen. Da kann ich mir jetzt vorstellen, Landschaftsarchitekten haben früher sehr viel auch ästhetisch machen. Also heute müssen sie klimatisch und ästhetisch machen. Und sie müssen noch kommunikativ sein. Sie müssen vielleicht sogar noch im öffentlichen Raum oder mit dem Architekt genau noch verhandeln, oder?
Wir sind wie der Baum. Wir müssen so viel können. Und deswegen ist das, ich meine, du hast da jetzt gerade ganz, ganz viel schon gesagt. Also es gibt eine Untersuchung, die sagt, dass versiegelte Flächen sehr viel teurer sind im Unterhalt wie alles Grünzeug. Mhm. Und zwar deswegen, weil ich in so eine Grünfläche, wenn ich sie, also so eine ganz normale Grünfläche, die von einem Profigärtner gepflegt wird, da muss der nur 6-mal im Jahr rein. Aber so ein Eingang von einem Haus muss, wenn der versiegelt ist mit den Fahrradstellplätzen, kommt jede Woche der Hausdienst und macht den sauber. Und wenn du das zusammenrechnest, ist ganz klar, jede versiegelte Fläche ist sehr viel teurer als grün. Es will nur keiner hören. Es ist einfach, es ist seit 20 Jahren bekannt, alle Facility Manager lernen das sogar. Aber sie haben mit dem, alles was versiegelt ist, gilt als pflegeleicht und das ist genau das Gegenteil. Und das ist sehr, sehr, sehr lustig eigentlich dann zu sehen, weil das so, also ich denke, es hat mit den Finanzen nichts zu tun. Es ist wirklich was im Kopf. Das ist so, wie man Leute fragt, warum fährst du denn mit dem Auto? Du könntest doch Bahn fahren. Also da weiß auch jeder Verkehrsplaner, das Autofahren ist einfach was, wie soll man sagen, das ist wie eine Religion. Da kann man nicht richtig argumentieren. Und das geht bei den Pflanzen ganz ähnlich.
Darum ist eben nachher die gute Beratung so wichtig, oder? Dass es eigentlich... Schlussendlich, oder oft ist auch noch das Argument, ja, es gibt Schatten, und dann haben wir, und dann gibt's noch das Bundesgerichtsurteil, wo gegen Schatten und Mietbinderung, etc. Und eigentlich geht's doch, es gibt ja, wie du am Anfang auch gesagt hast, Bäume verlieren im Winter, verwinterte Blätter. Dann gibt's unterschiedliche Bäume natürlich, ein paar haben ein Lichtkleid an, und so kann man muss es einfach anschauen und nicht einfach, genau. Für Architekten, oder? Ich glaube, Architekten, müssen, oder, so, denke ich an den Aussenraum mit, das ist immer schon, also eine von meinen ersten Übungen im Studium ist gewesen, machen das ein Negativmodell von eurem Haus, dass wir die Schliessungsfläche und den Aussenraum könnt denken. Und von dem her ist das nichts Neues. Ich glaube, man muss sich einfach auch durchsetzen, wir als Architekten.
Und wir haben an der Hochschule natürlich, wird auch Architektur unterrichtet, also Hochbauarchitektur, wie wir ordentlich sagen, und Landschaftsarchitektur. Und wir Landschaftsarchitekten haben also Inputs bei der Architektur und gehen dann genau solche Dinge an. Also da geht es dann ganz viel um Gebäudebegrünung. Und Gebäudebegrünung ist eben auch zum Teil eben Greenwashing, sehr viel mehr Greenwashing als die Baumpflanzung, weil ich so viel technische Dinge brauche. Also ich brauche eine Folie auf dem Dach, um Gebäudebegrünung, Dachbegrünung zu machen. Und die ist zum Teil nicht ganz ungiftig und das muss rückgebaut werden irgendwann. Und das ist alles problematisch. Und deswegen ist der Baum eigentlich so viel einfacher, so viel schöner, so viel eleganter. Und ich kann da viel eben mitmachen. Und es gibt eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir eben nicht vergessen dürfen. Jede Baumpflanze ist ein Generationenvertrag. Wir haben nur deswegen Bäume, weil die Leute vor 100 Jahren Bäume gepflanzt haben, wie verrückt. Und da gibt es eben auch etwas, was immer wieder vergessen geht. Auf der Mainau gibt es zum Beispiel noch 3 große Mammutbäume. Gepflanzt haben die 150. 150, davon sind nur 3 übrig geblieben und die sich ordentlich entwickelt haben. Und jetzt sagen wir immer, jeder Baum, der gepflanzt wird, der muss 80 bis 100 Jahre alt werden. Und ich glaube, das ist einfach eine Überforderung. Das kann der arme Baum gar nicht oder genau die Art. Und wenn wir jetzt alle ein bisschen zu viele und auch an der falschen Stelle und nur für kurze Zeit und sonst was Bäume pflanzen, dann haben wir viel, viel mehr Orte, wo wir Bäume unterbringen können und manche bleiben eben übrig. Und das ist, glaube ich, für mich ist es ein wichtiger Punkt.
Wir müssen aber langsam zum Schluss kommen, oder ich würde gerne langsam zum Schluss kommen. Darum habe ich eigentlich wie nochmal wollen zum Anfang zurückkommen und dann einfach ein knackiges Statement von euch abholen. Wir haben ja jetzt viel darüber geredet und am Anfang habe ich eine Frage gestellt, ist eigentlich ein Baum ein aller Heilmittel gegen den Klimawandel und wird eigentlich zu Unrecht funktionalisiert? und verliert er seine Bedeutung, oder seine kulturelle Bedeutung. Ist das so? Und was hättet ihr für ein Rezept, um im Baum den richtigen Stellenwert zu geben?
Also ich glaube, die Fragestellung, die gibt es für mich nicht so, weil für mich ist dieser Baum eben als Organismus ein Partner in der Stadt und der kann was oder kann auch was nicht und trotzdem mag ich den. Es gibt eine ganz schöne Geschichte. Es hat der Herr Körber hat aus Veitshöchheim hat so eine ganz schöne Geschichte erzählt und zwar zur Auswahl von Bäumen, weil es wird ja dann auch immer gefragt, welchen Baum soll ich denn pflanzen? Und dann hat er gesagt, ich habe zwei Töchter und diese zwei Töchter, die setze ich also gleichzeitig in einen sonnigen Sandkasten und die eine kriegt in 3 Minuten Sonnenbrand und die andere, die kann da noch eine halbe Stunde sitzen und dann kommt der entscheidende Satz, ich liebe sie beide. Und das finde ich eine so wunderbare Möglichkeit, eben einfach nicht immer dieses Gegeneinander ausspielen, der kann das, der muss das nicht und sonst was. Warum kommen wir überhaupt auf die Idee, das so zu machen? Eine Stadt ohne Bäume ist für mich keine Option. Wenn das für andere Leute die Option ist, dann müssen sie vielleicht auch anders wohnen. Aber für mich ist es eben nicht die Option. Und das ist, glaube ich, was man da vielleicht nochmal so als Endpunkt, also pflanzt mehr, pflanzt auch an den falschen Stellen, pflanzt auch für kürzere Zeiten. Das ist für mich wichtig.
Man kann nichts falsch machen, indem man einen Baum pflanzt, weil ein Baum spendet Schatten und das Baum, wir haben 300 Hitzetote in der Schweiz. Und wenn sogar aus medizinischer oder aus gesundheitlicher Sicht eigentlich, gerade im letzten halben Jahr ist ein Artikel in der Zeitung gewesen, der aufgerufen hat, pflanzen Bäume, und zwar aus der Sicht eigentlich von der Perspektive von Spitälern, von Schaffen, Hitze, oder wo die Hitze gemindert wird, oder? Und es sind auch soziale Orte. Weil, wenn wir jetzt einfach überall nur sozusagen kühle Orte schaffen, wo Leute hergehen können, aber sie nachher vereinsamen, und wenn sie aber unter einem Baum sitzen können, oder? Ein Baum, wie du sagst, wir müssen Bäume pflanzen. Wenn wir, und es ist nie zu spät, einen Baum zu pflanzen. Zu spät ist es erst in ein paar Jahren.
Ja. Super. Und ich danke euch vielmals. Das war wirklich ein ganz schöner Schlusspunkt von euch beiden. Und jetzt machen wir einfach, hören wir da auf.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke schon vielmals.